Ich finde es wichtig, dass wir uns immer wieder abgleichen an der Bibel. Und deswegen möchte ich mich gar nicht so lange an der Vorrede aufhalten, sondern ich möchte euch gerne sagen, worüber ich reden möchte und das immer mit Bibelstellen unterlegen. Und wir lesen zuerst eine Stelle aus Epheser 5, eine sehr bekannte Stelle, aber es ist gut, wenn man sie immer wieder liest. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, so wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich sage es in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau, also wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Also ich brauche gar nicht betonen, wobei ihr ja hier so ein bisschen in Bielefeld in so einer christlichen Blase lebt, ja, aber wenn man sich mal 4 Wochen in Berlin aufhält oder in anderen Großstädten, dann merkt man, dass das Leben da irgendwie anders läuft. Ich bin neulich mit meiner Frau durch einen Vorort von Berlin gefahren. Und da war ein Standesamt, dann kam so ein VW-Käfer angefahren und dann stieg rechts die Braut aus. Ach, wir waren so, es sah so nett aus. Und meine Frau sagt, komm, halt mal an, wir warten mal noch, bis der Bräutigam aussteigt. Und dann haben wir angehalten und gewartet, dass der Bräutigam ausstieg. Aber es stieg nicht der Bräutigam aus, sondern es stieg auf der anderen Seite die zweite Braut aus. Und da wurde mir einfach nochmal so schlecht. Und ich habe gedacht, komm, lass uns wieder einsteigen und einfach wieder fahren. Das ist normal, das ist die Welt, in der wir leben. Das ist auch die Welt, in der eure Kinder groß werden. Das ist das Gespräch auf dem Schulhof und in den Schulklassen. Und da wurde mir nochmal klar, wie wichtig das ist, dass wir uns an Dinge erinnern, die normal sind, die von Gott gegeben sind. Wir leben in einer Welt, wir sind Männer, wir sind Frauen und Gott legt jetzt fest, wie wir funktionieren sollen miteinander. Wie sollen wir eigentlich miteinander leben? Und das möchte ich gerne heute Abend noch vertiefen, aber wir haben jetzt schon diesen Vers gelesen, der ein Vers ist, der 3-mal in der Bibel vorkommt. 1. Mose 2, Vers 24, so ein fundamentaler Vers. Und Gott hat gesagt, es ist meine Idee, dass ich Männer geschaffen habe und ich habe Frauen geschaffen und ich lege fest, dass ein Mann eine Frau heiratet und sie bleiben zusammen, bis sie sterben. Okay? Das würde ich mich schon sehr freuen, wenn ihr jetzt alle erstmal nickt, dass ihr das wollt. Genau. Und dass ihr nicht nachts 2:30 wach werdet und vor allen Dingen ist das unser Männerproblem und wir denken, ach ja, wenn wir jetzt 50 sind und unsere Frau hat die ersten 2 Falten. Es gibt natürlich auch jüngere Frauen, ja. Es gibt Dating-Plattformen und da gehen wir einfach mal auf die Suche. Nein, das wollen wir nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Und es ist einfach immer gut, wenn wir nach Gottes Regeln leben. Ich habe früher gedacht, ich bin auch in einem christlichen Elternhaus groß geworden und ich glaube schon, dass meine Eltern mir den christlichen Glauben irgendwie also nett vorgelebt haben. Das war nicht nur Druck oder. Aber manchmal kam bei mir so der Gedanke, also eigentlich alles, was Freude macht, ist verboten, ja? Schade. Bis ich dann auf den Trichter kam, naja, das ist doch nicht ganz so. Vieles ist vielleicht doch weise. Gott legt gute Regeln vor. Und dann erinnert man sich daran, dass je länger man die Bibel liest und dann seine eigenen Erfahrungen sammelt in seinem Leben, dass diese Regeln, die Gott gegeben hat, eigentlich genial sind. Dass es gut ist, mit einer Frau, die man geheiratet hat, alt zu werden und zu warten, dass einer von beiden stirbt und dass dann die Beziehung zu Ende ist. Also wir warten da jetzt nicht drauf, aber wir haben unsere Beziehung daraufhin ausgelegt. Wir machen Ehevorbereitungsseminare und ich sage den jungen Leuten, schon der Gedanke an eine Trennung und eine Scheidung ist verboten. Verbannt diese Gedanken aus euren Köpfen. Und es schwirren manchmal seltsame Sachen durch unsere Köpfe. Und da müssen wir auch so ehrlich sein vor Gott Und dafür gibt es auch eine Stelle, vielleicht können wir die mal lesen, aus 2. Korinther 10, dass wir jeden Gedanken in Vers 5 unter den Gehorsam des Christus gefangen nehmen. Von Luther stammt wohl das Zitat, dass wir nicht verhindern können, dass die Vögel über unserem Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie auf unseren Köpfen Nester bauen. Das ist der Unterschied. Gut, kommen wir zu den Männern. Aus Epheser 5 kann man zumindest diese 4 Punkte entnehmen, warum ich dann auch auf Disziplin gekommen bin, das werde ich euch noch später erklären. Es geht darum, dass ein Mann zuerst seine Frau liebt, dazu möchte ich gerne etwas sagen. Das zweite ist, dass er das Haupt seiner Frau ist und das bedeutet, dass er seine Frau führt. Das dritte, haben wir gelesen im Vers 29, ist, dass er seine Frau nährt und pflegt. Und der vierte Punkt ist die Frage der Disziplin. Lasst mich etwas Allgemeines zu lieben sagen. Also wenn man in der Bibel irgendeinen Begriff studiert, dann macht man am besten immer erstmal das Erste. Man guckt, wo er das erste Mal vorkommt. Und das erste Mal, dass Liebe in der Bibel vorkommt, das ist in 1. Mose 22, Vers 2, die bekannte Geschichte von Abraham und Isaak. Und das ist ein Indiz dafür. Und diese Geschichte ist ja ein Bild von Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Also nur in diesem Zusammenhang kann man die Geschichte eigentlich verstehen. Und in diesem Zusammenhang macht Gott deutlich, dass zwischen göttlichen Personen Liebe herrscht. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Also Liebe kommt von Gott. Liebe ist auch eine Erfindung Gottes. Das haben sich nicht die Menschen ausgedacht. Und wir merken an ganz vielen Stellen, dass, vielleicht können wir mal ein paar lesen aus dem 5. Buch Mose, dass Gottes Motiv, warum er handelt, Liebe ist. Das ist für mich ganz entscheidend. Zum Beispiel 5. Mose 4, Vers 37, darum, dass er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat. 5. Mose 7, Vers 8 oder Vers 7, nicht weil euer mehr wären als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. 5. Mose 10, Vers 14, siehe, des Herrn, deines Gottes, sind die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Jedoch deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben. Also Gott gibt im 5. Buch Mose ein dreifaches Zeugnis, dass er sagt, das, was ich tue, hat ein Motiv. Und das ist ja immer so, dass wir aus einem Motiv heraus handeln. Und das ist ja schon sehr interessant, auch mal seine eigenen Motive zu überprüfen oder zu testen. Warum macht man eigentlich das, was man macht? Und Gott sagt, ich erzähle euch jetzt im 5. Buch Mose, das ist also ein besonderes Buch, wo Gott mal sein Herz auftut und uns erzählt, warum er etwas macht. Da sagt er, ich habe das gemacht, weil ich euch geliebt habe. Mein Motiv ist Liebe. 1. Korinther 13 finden wir, die größte von diesen ist die Liebe. Und jetzt sagt Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Eine schöne Übung wäre ja mal, einen Zettel zu verteilen und ihr müsstet jetzt eine Definition für Liebe aufschreiben, ohne dafür die Bravo zu gebrauchen oder irgendwelche einschlägigen Zeitschriften. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich bin immer für kurze Definitionen, die man sich auch merken kann, ist mir eine Bibelstelle eingefallen, die ihr alle kennt. Und zwar ist das Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und wenn man das mal reduziert, diesen Vers, kann man sagen, eine gute Definition für Liebe ist, Liebe gibt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Also Liebe redet nicht so viel, sondern Liebe handelt. Und Liebe handelt niemals egoistisch oder eifersüchtig, sondern Liebe ist bereit, etwas zu geben. Und ich glaube wirklich, also es ist jetzt keine männliche Ausrede, dass das irgendwie den Frauen etwas leichter fällt, etwas von sich zu geben als uns Männer. Also wie gesagt, keine Entschuldigung oder so. Da machen uns unsere Frauen oft etwas vor, dass sie bereit sind, etwas zu geben. Und wir Männer, wir tun uns ein bisschen schwer damit. Aber Gott sagt genau zu den Männern, ich möchte von dir, dass du etwas gibst. Und vielleicht können wir mal eine Geschichte lesen aus der Bibel, die das irgendwie sehr nett illustriert. Und ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel bei. Sehr gut. 1. Mose 12, Vers 13. Da gibt es eine Geschichte. Abraham zieht nach Süden und Abraham hatte ein Problem. Das sollte man sich vorher überlegen, bevor man heiratet. Er hatte eine schöne Frau. Das ist natürlich auch mein Problem. Und jetzt geht er mit ihr in den Süden. Und dann sagen die Leute, diese Frau, die hätten wir gern. Wer ist im Weg? Der Mann wird umgebracht. Das kriegt Abraham mit und dann sagt er zu seiner Frau, weißt du was, wir nehmen unseren Ring ab. Geht bei mir nicht mehr. Ich habe jetzt gehört, es gibt auch noch Gemeinden, da müssen Männer ihren Ring abnehmen. Da bin ich froh, dass das bei mir ist nicht. Ich durfte den behalten. Also Abraham macht seinen Ring ab. Sarah macht den Ring ab und Abraham sagt zu Sarah, pass auf, wir sind da im Ausland. Wir buchen getrennte Hotels und du sagst einfach, dass du mich überhaupt nicht kennst. Und wenn dich einer fragt, dann sagst du einfach, das ist meine Schwester. Das kann sein, dass du da an andere Männer gerätst, dass sie dich vielleicht auch vergewaltigen. Da musst du einfach durch. Du. Das ist jetzt einfach mal zeitweise. Wir machen das jetzt mal so. Und dann sagte Abraham am Ende einen ganz fatalen Vers, Vers 13. Sage doch, du seist meine Schwester. Und jetzt sagt Abraham, wie er denkt und was sein Motiv ist. Und ihr Männer, hört bitte gut zu und ich wünsche euch, dass dieser Vers euch in den Ohren gellt. Auf, dass es mir wohlgehe, um deinetwillen. Und meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. So, stell dir vor, du wärst dabei gewesen, bist ein guter Freund von Abraham, hättest zugehört. Was hättest du ihm gesagt? Ja, du. Also, Andreas, deinen Namen kenne ich wenigstens. Also ich erwarte von euch, dass ihr zum Abraham gesagt hättet, Abraham, tickst du noch richtig? Es geht hier um Leben und Tod. Du weißt nicht, wie die Geschichte mit deiner Frau ausgeht. Und du sagst, Sarah, wir haben jetzt hier so ein eheliches Experiment. Und verstehst du, ich verstehe unsere Beziehung so, dass wenn einer von uns beiden umkommt, dass ich auf jeden Fall am Leben bleibe. Das ist schon heftig, oder? So nach dem Motto, wenn einer von uns beiden stirbt, fliege ich erstmal nach Mallorca, ja? Und was wir bei Abraham merken, ist, das ist der pure Egoismus. Er sagt, weißt du, in unserer Beziehung ist es ganz wichtig, dass es mir gut geht. Und jetzt sagt bitte nicht alle Männer, die hier sitzt, so habe ich noch nie gedacht. Du bist frisch verheiratet, ja, ich weiß, wer du bist. Informationen von deinen Schwiegereltern bekommen. Und wenn wir Ehevorbereitungsseminare machen, dann frage ich die Männer, was erwartet ihr eigentlich von eurer Ehe? Und seid bitte ehrlich, also hört auf mit diesem ganzen Theaterspielen. Sag mir ehrlich, was du denkst. Und wenn sie ehrlich antworten, und die sind heute einfach so ehrlich und auch so dumm, dass sie einfach in das offene Messer laufen, sie sagen schon, na schon, dass es mir besser geht. Ich sage, stopp, deine Verlobung ist aufgelöst. Ich sage, wenn du jetzt heiraten willst und dein Ziel und dein Motiv ist, dass sich deine Lebensqualität verbessert, dann hast du etwas ganz Grundsätzliches nicht verstanden. Möchtest du eine Beziehung eingehen oder habt ihr geheiratet irgendwie in der Hoffnung, dass ihr gedacht habt, ja, das wertet meinen Status auf, ich kriege vielleicht Kinder, die kann ich in der Gemeinde vorführen, keine Ahnung, ich kann meine Frau vorzeigen. Was weiß ich, Leben wird einfacher, brauche nicht mehr einkaufen gehen, Essen steht auf dem Tisch. Ich gehe eine Beziehung ein, damit es mir gut geht. Dann haben wir irgendetwas nicht verstanden. Wir haben etwas Grundsätzliches nicht verstanden. Denn das Grundsätzliche, was Epheser 5 sagt, ist, du gehst eine Beziehung ein, damit es einer anderen Person gut geht. Das ist dein Ziel. Du heißt Henry. Henry heiratet und er wacht nachts um 4 auf und er fragt sich, was kann ich jetzt machen, damit es meiner Frau besser geht? Vielleicht zudecken, ein Glas Wasser hinstellen, ein Lied singen, irgendwas. Nein, natürlich, wir Männer sind ja immer noch Egoisten genug. Also wir werden uns nie ganz aufopfern. Keine Gefahr. Aber wir müssen uns doch fragen, was wir eigentlich wollen in so einer Beziehung. Und Gott sagt jetzt in Epheser 5, ich möchte, lieber Mann, dass du kapierst, dass du geheiratet hast, damit es deiner Frau gut geht. du kriegst von mir ein Geschenk an deine Seite. Und es ist deine Verantwortung, wenn ich dich besuche und ich dich frage, wie es deiner Frau geht, dass du dann sagen kannst, es geht ihr sehr gut, ich kümmere mich ständig um sie. Und wenn ich nach Ägypten ins Ausland fahre, dann sage ich auch nicht, dass sie meine Schwester sein soll. Es ist wirklich mal eine Geschichte in Amerika passiert, dass so ein Amokläufer auf ein Ehepaar gestoßen ist. Und er wollte sie erschießen. Das ist natürlich ein herrliches Beispiel. Also das können wir leider nicht nachspielen. Aber der Mann hatte jetzt eine Zehntelsekunde Zeit, dass er sich überlegt hat, ob er sich vor seine Frau schmeißt oder ob er in den Straßengraben springt. Und diesen Test würde ich eigentlich gerne mit Männern machen hier. Welches Bein zuckt bei dir zuerst? Und ich wüsste nicht so richtig, was ich tun würde. Also wenn es hart auf hart kommt, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du könntest deine Frau komplett abdecken. Ich auch. Sie wäre hinter mir in Sicherheit. Aber würde ich das wirklich machen? Würde ich so denken, dass ich sage, auf jeden Fall? Oder würde ich sagen wie Abraham, weißt du was? Diese Beziehung, die wir hier haben, die hat ein großes Ziel, dass es mir gut geht. Und wir sind hoffentlich alle so ehrlich, dass wir nicht denken, so habe ich noch nie gedacht, oder? Aber wenn der Tag heute bei dir so einen Schalter umlegt, dass du auf diesen Trichter kommst und dass du verstehst, es ist ja tatsächlich so. Und ich muss mich als Mann wirklich mal fragen, geht es meiner Frau an meiner Seite, geht es ihr wirklich gut? Treffe ich Entscheidungen zum Wohle meiner Frau? Wir hatten jetzt ein Familienseminar bei uns auf dem Reiherhals. Es waren ganz viele Familien da, die mehr als 6 Kinder hatten. Und es waren ausschließlich deutscher Hintergrund. Das war irgendwie schon was Besonderes. Aber ich habe mir die Leute alle genau angeguckt und ich pflege mir auch die Frauen ganz gut anzugucken. Ich stimme das natürlich mit meiner Frau ab. Und ich habe mich gefragt, ob es ihnen wirklich gut geht. Und eine Frau war dabei, die hat in schöner Reihenfolge alle 2 Jahre ein Kind entbunden und sie sah wirklich nicht gut aus. Und ich habe den Mann gefragt, ob er eigentlich in Weisheit bei seiner Frau wohnt. Also ich möchte mich heute nicht dezidiert über Familienplanung auslassen, aber ich meine, dass wir auch mal uns gegenseitig ins Gesicht gucken sollten, und um zu sehen, wie geht es meiner Frau. Und wenn wir sehr viele Kinder bekommen, ist es durchaus ein Gedanke, steinig mich bitte nicht, wenn ich merke, dass meine Frau das nicht mehr schafft, eine Pause einzulegen. Da hat Gott uns Möglichkeiten zu geschenkt. Leben wir in Weisheit bei unserer Frau, nicht nur in solchen extremen Fragen, sondern im Allgemeinen. Und Abraham hat das irgendwie nicht verstanden. Und mir tut das so leid, denn es wird noch schlimmer in dem Leben von den beiden. Er sagt in 1. Mose 20 zu seiner Frau, im Vers 13, dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest, an jedem Ort, wohin wir kommen werden, sage von mir, er ist mein Bruder. Und da muss man doch den Abraham fragen, Abraham, was hast du dir dabei gedacht? Also immer dann, wenn die Sarah ihren Mann dringend brauchte, war er nicht da, hat er sich verleugnen lassen. Und das geht nicht. Du kannst dich nicht aus der Affäre ziehen. Das ist jetzt leider ein Negativbeispiel, und wenn man über Ehepaare in der Bibel nachdenkt, dann findest du echt 80% Negativbeispiele und 20% Positivbeispiele. Das möchte ich gerne sagen zum Thema Aufopferung. Mitleiden, Fürsprache, Heiligung. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und das ist die erste Frage, wo ich mich freuen würde, wenn die Männer, oder ihr habt ja heute Abend alle einen Haufen Zeit, während ich hier mich mit der Jugend verlustiere, werdet ihr zu Hause die ein oder andere Kerze anzünden und dann werdet ihr euch gegenseitig all die Fragen stellen. Und du als Mann fragst heute Abend deine Frau, sag mal ehrlich, geht es dir wirklich gut bei mir? Und dann fragst du dich vielleicht mal selbst, bin ich Egoist in unserer Beziehung? Habe ich jemals früh beim Aufstehen daran gedacht, als ich den Tag geplant habe, es ist ein Sonnabend, es ist ja immer ein freier Tag, könnte ich heute etwas tun, was meiner Frau Freude macht? Ich weiß, dass es immer gefährlich ist, wenn ich solche Vorträge halte und meine Frau sitzt hier. Dann sehe ich mich am Montag schon im Garten und am Dienstag auch. Unsere Kinder sagten schon mal zu uns, wenn wir immer so fürchterlich nett miteinander umgehen, Papa, hast du wieder Ehevorträge am Wochenende? Also wir sind auch ganz normale Menschen, die uns diese Fragen genauso stellen müssen. Aber von Abraham können wir lernen, dass er diesen Punkt in Epheser 5, Vers 25 nicht gut verstanden hatte. Und ein Grundsatzvers, der mir so wichtig geworden ist in der letzten Zeit, steht in 2. Korinther 5, Vers 15. Der fasst das ganze Problem eigentlich zusammen. Also manchmal entdecke ich Verse in der Bibel, da denke ich, die sind so inhaltsreich, die müsste man richtig durchkauen, ja? Das ist so ein Vers, 2. Korinther 5, Vers 15. Er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Das ist eine Grundsatzfrage. Du hast dich bekehrt und deine Bekehrung bedeutet, du hast deine ganze Lebensausrichtung vollständig geändert. Du lebst nicht mehr für dich selbst, sondern du lebst für den, der für dich gestorben ist. Hast du das verstanden? Ja. Und wenn ich lebe für einen anderen, der für mich gestorben ist, dann lebe ich natürlich auch für einen anderen Menschen. In meinem Fall, wenn ich verheiratet bin, für meine Frau. Und wenn Gott mir Kinder schenkt, werden auch die Kinder ein untrennbarer Bestandteil meines Lebens. Und ich werde ein Stück weit für sie leben. Das war auch so eine Frage von gestern. Mir ist der Abend gestern echt noch lange durch den Kopf gegangen. Wie können wir verhindern, dass unsere Kinder sich uns entfremden? Und ich glaube, wir können nicht früh genug damit anfangen, immer etwas zu tun, dass wir eine gute Beziehung zu den Kindern entwickeln, dass wir etwas mit ihnen machen, dass wir etwas mit ihnen zusammen erleben, wie auch immer. Und genauso ist es mit unseren Ehen, wenn wir verheiratet sind, dann hört nie auf, in eure Ehen zu investieren. Es geht überhaupt nicht anders. Du kannst nicht deine Frau heiraten und denken, okay, jetzt habe ich die Katze im Sack und jetzt geht das Leben so seinen Gang. Das wird überhaupt nicht seinen Gang gehen. Aber das ist noch ein anderer Punkt, da kommen wir vielleicht auch noch zu. Liebe. Jetzt habe ich noch eine kleine Sache aus dem Alten Testament, die finde ich so spannend, dass ich sie hier noch... In Sacharja 11 gibt es, ich mache das mal im Schnelldurchgang, gibt es eine interessante Geschichte, die erzählt der Prophet Sacharja. Und zwar geht es um das Verhältnis Gottes mit seinem Volk Israel. Und er beschreibt diese Beziehung, die er zu Israel hat, mit zwei Stäben. Habt ihr die Geschichte schon mal gelesen? Melden? Okay, super. Also es gibt ein paar, die sich noch nicht gemeldet haben. Da ist es eine ideale Gelegenheit heute, die Geschichte kennenzulernen. Ich nahm zwei Stäbe, den einen nannte ich Huld, den anderen nannte ich Verbindung. Oder bei mir steht noch in der Bibel Bande. Und damit macht Gott deutlich, wie eine Beziehung aussieht. Eine Beziehung hat einen inneren Aspekt, einen äußeren Aspekt. Der innere Aspekt ist Huld, also Liebe. Also wie man das auch immer übersetzen will. Der äußere Aspekt ist Verbindung. Das ist klar, habe ich gestern schon gesagt. Also ich lebe mit meiner Frau in einem Haus. Wir gehen manchmal zusammen in den Garten, also viel zu selten für sie. Aber wir haben auch eine innere Beziehung. Und jetzt sagt Gott, pass auf, wenn eure Beziehung kaputt geht, dann geht was zuerst kaputt? Zuerst geht der Stab Huld kaputt. Und das Dumme ist, dass man das nicht sieht. Du wirst es in der Gemeinde zunächst nicht merken. Die zwei sitzen immer noch ganz brav nebeneinander. Der Gesichtsausdruck ist derselbe geblieben. Wir sind die perfekten Schauspieler. Das kriegen wir gut und gerne ein, zwei Jahre noch hin. Aber es ist was kaputt gegangen. Es ist was ganz Entscheidendes kaputt gegangen. Und wenn das eine Weile kaputt bleibt, dann wird der Stab Bande kaputt gehen. Dann merken die Geschwister, da stimmt ja wirklich irgendetwas nicht. Und dass Gott das so erklärt, ich finde das so hilfreich, dass Gott mir erklärt, wie ich eigentlich funktioniere. Ich brauche mich nicht aufregen, wenn man sich ständig kappelt mit seinem Ehepartner oder da kleine Streitigkeiten vorhanden sind oder man sich ständig uneins ist über irgendwelche Pläne. Das hat eine Ursache und die Ursache ist viel tiefer liegend. Man hat eine Beziehung vielleicht verloren oder sie ist irgendwie angekratzt. Und das ist eine innere Beziehung, die man hat. Das ist eine Liebesbeziehung. Und wenn die nicht mehr funktioniert, dann kriegen wir irgendwann äußerlich ein Problem miteinander. Und weil das so ist, ist es mein Appell, dass wir von Herzen unsere Frauen lieben. Liebe ist ja ein Willensakt. Das ist ja nicht eine Art Grippe, für die man nichts kann und die übereinkommt und die man auch wieder irgendwann loskriegt, sondern Liebe ist ein Willensakt. Und deswegen sagt Gott in Epheser 5, Vers 28, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Ich möchte meine Frau lieben. Und sie zu lieben bedeutet, ihr etwas zu geben. Nicht nur Aufmerksamkeit und Zeit, sondern irgendwie einen Stellenwert in dem Leben, das wir führen. Das ist die Sache mit den zwei Stäben. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Punkt, der genauso wichtig ist wie der erste. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt des Christus aber Gott. Epheser 5, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Jetzt ist natürlich die Kernfrage, was ist damit gemeint? Und ich glaube, dass wir Dinge auch gründlich falsch verstehen können. Und deswegen möchte ich kurz sagen, was eigentlich führen oder Haupt sein bedeutet. Es bedeutet natürlich nicht, dass man so ein befehlebellender Diktator ist oder irgendwie etwas Pascha-mäßiges an sich hat und die Beine hochlegt und dann irgendwie die Hausschuhe von alleine angelaufen kommen, sondern Hauptsein bedeutet als erstes, dass ich die Verantwortung für eine Beziehung übernehme und dass meine Frau das weiß und dass das für meine Frau bedeutet, sie kann sich entspannt zurücklehnen. Es ist nicht mein Ding. Die Verantwortung für unser Experiment Ehe trägt mein Mann. Und dieses Privileg oder diesen Luxus, den hat meine Frau verdient. Das hat nämlich Gott so eingerichtet. Also es ist nicht irgendwie eine Genussvariante, Haupt zu sein, sondern Haupt zu sein für uns als Männer ist eine Form von Stress, mal etwas deutlich gesagt. Und ich möchte euch Frauen bitten, deswegen sitzt ihr auch zusammen hier, und bitte seid so fair, ihr Frauen und seid ihr Männer und seid dann auch noch bei dem Frauenvortrag da. Dann sind die abendlichen Diskussionen auch noch angereichert, dass wenn wir die Verantwortung übernehmen, dann ist es weise von euch als Frauen, dass ihr euren Männern diese Verantwortung nicht abnehmt. Ich habe vor langer Zeit mal einen Anruf bekommen von einem befreundeten Ehepaar. Da rief mich die Frau an und sie hatten ein handfestes Problem. Es ging um ein Gerichtsverfahren, ihr Sohn ist sexuell missbraucht worden und man hat den dann gefunden und angeklagt und dann übernimmt in so einem Fall die Staatsanwaltschaft die Anklage. Aber dann hat das Gericht gefragt, ob sie als Eltern auch noch den Schuldigen verklagen wollen. Und die Frau ist normalerweise emotionaler als der Mann und sie hat gesagt, auf jeden Fall, wir müssen den Mann anklagen. Der Mann hat gesagt, nein, das werden wir nicht tun. Darüber haben sie einen handfesten Ehestreit bekommen. Und die Frau greift zum Telefon und ruft den Klaus an. Und ich war auch gerade tiefenentspannt im Büro, hat sie mir das alles erzählt. Und dann habe ich ihr gesagt, also sie kennt meinen leichten Humor. Ich sage, du, das ist jetzt die ideale Gelegenheit, dich deinem Mann unterzuordnen. Wenn die Telefonleitung etwas dicker gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich durchgesprungen. Und dann hatten wir wirklich ein richtig gutes Gespräch. Ich sage, versteh mal, dass ihr eine Entscheidung treffen müsst. Keine der beiden Entscheidungen ist irgendwie falsch. Der Mann wird angeklagt, der wird vor Gericht gestellt, ob ihr den noch anklagt oder nicht. Für dich ist es eine Form von Rache und ich kann dich sehr gut verstehen. Aber dein Mann möchte das nicht und er hat gute geistliche Gründe dafür. Und jetzt habt ihr so eine Pattsituation und jetzt hast du den Luxus, dass du nicht die Verantwortung trägst für die Geschichte, wie sie ausgeht, sondern du musst jetzt lernen, das einfach abzugeben. Verstehst du das? Und das ist ihr wirklich schwer gefallen. Aber sie hat das dann tatsächlich gemacht, was mich dann auch wieder verwundert hat. Und ein halbes Jahr später haben wir sie wieder getroffen auf einer Freizeit. Und sie sagt, das war für sie ein grundsätzliches Erlebnis, was es bedeutet, eine Sache tatsächlich abzugeben und ihrem Mann diese Rolle, Haupt zu sein, wirklich zurückzugeben. Denn der Mann hatte ein ganz anderes Problem. Er war in Form einer Vergewaltigung gezeugt worden, von einem 14-jährigen Mädchen geboren. Und der hatte null Selbstbewusstsein. Der war als Mann nie, der hat sich schon einfach entschuldigt frühst, dass er überhaupt lebt. Dem fehlte jede Anerkennung oder er war einfach durch seine soziale Struktur, ja, wie soll man das sagen, völlig demontiert. Und dann habe ich seiner Frau gesagt, weißt du, wenn du deinem Mann wirklich helfen willst, dann gib ihm doch mal die Anerkennung, die er wirklich verdient. Und lass ihn auf diesem Posten sitzen, den Gott ihm gegeben hat. Denn er möchte jetzt Verantwortung übernehmen und er äußert sich überhaupt zu eurem Problem. Und er will jetzt Verantwortung übernehmen. Lass ihm diese Verantwortung. Und selbst wenn es schlecht ausgeht, es ist immer noch eine gute Erfahrung für ihn. Also es kommt noch dazu, das ist noch ein Sonderproblem. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute in einer Zeit leben, wo Männer grundsätzlich so demontiert sind, wo man Männern Verantwortung abnimmt, wo wir diese Gleichmacherei leben in Wirtschaft, in Politik, auf dem Arbeitsplatz. Es gibt eine Quotenregelung, da spielt die Eignung oder so, es spielt eigentlich auch überhaupt keine Rolle, da müssen genauso viele Frauen wie Männer sitzen. Jeder kann alles machen, jeder ist austauschbar und das ist einfach fatal. Es ist fatal, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen einem Mann und einer Frau nicht zu sehen. Und dann auch Frauen zu etwas zu zwingen, was einfach nicht ihr Job ist. Oder Männer zu irgendetwas zu zwingen, wofür Gott ihnen weniger Eignungen gegeben hat. Und Gott legt jetzt einfach fest in der Beziehung, in der ihr habt, dass der Mann in eurer Ehe Verantwortung übernehmen soll. Der soll nicht alles bestimmen, der soll auch nicht seine Frau gängeln oder sie entmündigen oder was auch immer. Er soll Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet zuerst, dass er das Ziel kennt. Das heißt, du hast als Mann eine geistliche Autorität. Du kannst deiner Frau aus der Bibel erklären, wo es lang geht, wenn sie Fragen hat. Ihr könnt darüber gemeinsam reden. Das ist doch ein Riesenprivileg. Wir haben bei uns eine Witwe in der Gemeinde, die hat schon so oft gesagt, ich kann zu Hause keinen fragen. Und da frage ich mich manchmal, ja, können denn eigentlich die Frauen die Männer zu Hause haben? Können die dann ihre Männer fragen oder müssen die erstmal den Staub von der Bibel runterblasen? Wir müssen das Ziel kennen. Das Zweite ist, wir dürfen Vorbild sein. 1. Timotheus 3, Vers 4. Der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält mit allem würdigen Ernst. Wir haben gestern über Handys gesprochen und Kinder und so. Und ich fand es sehr nett, dass ein Vater sagte, naja, das Problem ist eigentlich nicht nur das Kind, das bin eigentlich auch ich. Ich müsste eigentlich auch von meinem Handy weg. Aha, das Herz der Väter zu den Kindern wenden. Wie sind wir eigentlich ein Vorbild? Wollen wir an unseren Kindern rummeckern, dass sie endlich mal das Handy weglegen sollen? Und bei uns ist das schon festgewachsen. Ich habe einmal so einen leichten Tobsuchtsanfall gekriegt in dem Zimmer meines Sohnes, als ich seinen Schreibtisch saß. Ich sage, kannst du nicht mal wenigstens den ersten Meter abbauen von oben runter? Da sagt er zu mir, Papa, wollen wir mal in dein Arbeitszimmer gehen? Das ist eine Frechheit, ja. Aber dann habe ich ihn wieder in den Arm genommen, dann haben wir beide angefangen aufzuräumen. Wie kann man denn so blind sein, dass ich irgendwas verlange von meinem Sohn und ich mache das selber überhaupt nicht? Und 1. Timotheus 3, Vers 4 sagt, du stehst im eigenen Haus wohl vor. Du setzt Akzente. Du zeigst deinen Kindern, dass man es schafft, ohne Handy eine gewisse Zeit zu leben. Sind unsere Kinder das Problem? Nein. Wir sind das Problem. Ich war auf einem Männertag, alles gläubige Männer, habe ich gedacht, wow, was für ein Pfund. Also ich meine jetzt nicht so das Gewicht der Leute, sondern was für ein geistliches Pfund. Und dann haben wir über Gott und über die Bibel und über Hingabe gesprochen und das war wirklich wie der Vorhof des Himmels. Und abends war ein Grillabend und ich habe mich dann so unter das Volk gemischt und Da waren überall so Kleingruppen mit Männern und die unterhielten sich alle. Und ich bin von Gruppe zu Gruppe gelaufen und habe gehört, worüber sie gesprochen haben. Weißt du, worüber sie alle gesprochen haben? In welcher Netflix-Staffel sie gerade sind. Und dann bin ich verrückt geworden. Ich sage, Freunde, jetzt möchte ich gerne nochmal mit euch zusammenkommen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir reden die ganze Zeit über geistliche Segnungen, über Hingabe, über zielorientiertes Christenleben. Und dann hakt ihr das irgendwie ab. Das ist wie ein Teil eures Lebens. Dann macht ihr die Tür zu und dann kommt das wirkliche Leben. Und das wirkliche Leben ist deine Netflix-Staffel. Das verstehe ich nicht. Ich habe ein junges Pärchen besucht, so wie euch hier. Also ich lasse euch jetzt in Ruhe. Aber und die haben gesagt, Mensch, Klaus, besuch uns doch mal. Wir sind frisch verheiratet und so. Ja. Und dann bin ich hingekommen und das Haus, ihre Wohnung. Und es war sichtbar, dass ein großer Altar im Wohnzimmer war. Das war ihr Bildschirm. Und dann sagt mir der frisch vermählte Ehemann, also unsere schönste Zeit ist immer Sonntagabend der Tatort. Ja, sage ich. Das ist interessant. Und da geht bei mir natürlich so eine Bombe hoch. Dann habe ich Ihnen mal erzählt, dass ich einmal im Leben einen Tatort gesehen habe. Da hat man reihenweise Frauen mit Plastiktüten umgebracht. Ich sage, das war so erbaulich für mich. Und ich in meinem zarten Gemüt, ich konnte dann wochenlang nicht schlafen. Und ihr zieht euch das jede Woche rein. Ihr geht vormittags zum Gottesdienst und abends zieht ihr euch den Tatort rein. Ich sage, seid ihr bekloppt? Ihr werdet das nicht überleben. Und das wird in eurem Leben Spuren hinterlassen. Und irgendwann kommt euer kleiner Klaus aus dem Kinderzimmer rausgekrochen und macht die Tür auf und sieht euch da sitzen, wie gerade das Blut vom Fernseher runtertropft. Und dann wird er euch fragen, was macht ihr hier eigentlich? Das ist ja eklig. Und dann sei bitte so ehrlich und sag zu deinem Sohn, das ist Gottesdienst Teil 2. Ich sage, ihr müsst es ändern und ihr müsst es sofort ändern. Das ist der Wahnsinn. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so viele Tabletten nehmen muss gegen Bluthochdruck, weil ich so viele Besuche mache, dass ich immer denke, Freunde, immer dieses, ja klar, kann man ja mal machen und ist ja auch nicht so. Wir finden alles toll, wir sagen nichts mehr. Wir sind, und ich will auch nicht immer der sein, der immer überall schimpft und meckert, aber wenn wir nicht irgendwie Vorbild sind, wenn deine Kinder dich nie erwischen, dass du mit deiner Frau abends zusammen betest und sie haben das noch nie erlebt, wie willst du eigentlich, dass sie das irgendwann nachmachen? In welcher Hinsicht bist du Vorbild? Bist du Streitschlichter in deiner Familie oder bist du Streitverursacher? Hingabe praktizieren, darüber haben wir schon gesprochen. Ein weiterer Punkt des Hauptseins ist aus der Gnade leben. Und das bedeutet, dass man sich klar macht, dass wir alle fehlerhaft sind. Also ich muss davon ausgehen, dass meine Frau Fehler hat. Meine Frau weiß inzwischen, dass ich Fehler habe. Und wenn wir so ein perfektionistisches Herangehen an unsere Beziehung haben, dann werden wir ständig unzufrieden sein. Und Gott sagt in Epheser 4, Vers 32, wir sollen das einkalkulieren. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir leben aus der Vergebung. Und ich bin so glücklich, dass wir als christliche Eheleute diesen Mechanismus kennen, dass man einander vergeben kann. Also Leute, die kein Leben aus Gott haben, können nicht wirklich vergeben. Und das merkst du auch, wenn du beim Zahnarzt sitzt und die Gala liest oder irgendwie die üblichen Zahnarztzeitschriften, ja. Es ist ein Hauen und ein Stechen. Und dann kommst du in ein christliches Umfeld, wo es Probleme gibt, wo es Verfehlung gibt und man kann einander vergeben. Ich möchte, dass du mir vergibst. Es tut mir leid. Und dann sagt Gott, ihr dürft einander vergeben. Und da gibt es die herrliche Geschichte aus Matthäus 11, wo jemand so viel vergeben wurde und der kann dem anderen nicht vergeben, dass er ihm noch sein Eisgeld schuldet, ja. Und dann sagt er, wenn ihr nicht einander vergebt, dann kommt ihr ins Gefängnis und ihr kommt nicht wieder raus. Und deswegen, wenn zwischen euch als Eheleuten heute eine offene Sache ist, wo dein Ehepartner dich gebeten hat, ihm zu vergeben, dann musst du ihm vergeben. Und du sollst nicht warten, bis er wirklich angekrochen kommt, sondern wir sollen einander in einer vergebenden Haltung begegnen. Das erwartet Gott von uns. Warum? weil uns so viel vergeben wurde. Warst du auch Sünder? Du weißt nicht genau, aber ich kann dir das wahrscheinlich bestätigen. Ich fürchte, wir waren verloren. Ja? Ich habe immer gedacht, so als Kind gläubiger Eltern, ja, so richtig verloren. Ja, was weiß ich. Und dann wurde ich immer älter und dann war ich irgendwann 18. Und da habe ich gemerkt, was alles in meinem Herzen wohnt. Und ich habe gedacht, ich habe mich zwar mit 6 bekehrt, aber ich mache es lieber nochmal. Das war dann meine 24. Bekehrung. Ich war verloren. Und Gott hat mir alles vergeben. Und das erzeugt bei mir so eine Freude und so ein Glück, dass ich denke, natürlich werde ich anderen vergeben. Ich habe doch selbst so viel Vergebung erfahren. Bereitschaft, Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu fällen. Negativbeispiel Eli. Dritter Punkt. Jede Beziehung muss gepflegt werden, nähren und pflegen. Warum betont das Gott in Epheser 5 so ausdrücklich? Vers 29. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, so wie auch der Christus die Versammlung. Wir haben eine Beziehung zu Gott, das heißt, wir brauchen eine geistliche Nahrungsaufnahme. Aber wir haben auch eine Beziehung unter Eheleuten, die gepflegt werden muss. Wir haben jetzt gemerkt, dass also Ehepaare, die 25 Jahre verheiratet sind, eine ganz besondere Lebensphase durchmachen. Also die Kinder sind dann plötzlich weg oder sie sind am Abflug. Und früher war der Abendbrotstisch so eine Art Erlebnisveranstaltung mit durch die Gegend fliegenden Wursttellern und alles Mögliche. Und plötzlich ist das wie so eine Landung, du bist gelandet, du sitzt zu zweit am Tisch, du guckst plötzlich deinen Ehepartner an und sagst, ist das jetzt wahr? Und dann überlegst du, worüber du reden könntest. Kein Elternabend mehr. Überhaupt nichts mehr. Und dann fängt man eigentlich nochmal von vorne an. Und dann ist es gut, dass man sich klar macht, wir müssen in unsere Beziehung etwas hinein investieren. Wir haben jetzt eine neue Freizeit ins Leben gerufen, die heißt zwischen Silber und Gold. Also wer 25 Jahre verheiratet ist, darf mit seiner Frau kommen. Bis 50 gilt das. Und das ist kein Witz, ihr lacht alle. Es ist sowieso voll, ihr braucht euch nicht mehr anmelden. Aber es ist bitter nötig. Denn wir wollen ja nicht nur die herrlichen jungen Ehepaare irgendwie begleiten und ihnen einen Genussmoment nach dem anderen wünschen, sondern wenn wir länger verheiratet sind, ist ja unsere Ehe nicht irgendwie wie so ein altes Auto, was nicht mehr durch den TÜV kommt, sondern unsere Ehe soll ja eigentlich immer besser werden. Ja? Und die jungen Leute, die sollen uns Alten angucken und sagen, ey, die zwei Alten sind so cool. Und ich habe neulich gesehen, wie der Heinrich seine Frau hier in der Gemeinde in den Arm genommen hat. Wahnsinn. Und das macht er, weil er sie lieb hat. Also ich habe noch große Erwartungen an meine Ehe. Wir sind ja erst 35 Jahre verheiratet. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Aber ich möchte vor allen Dingen, dass meine Beziehung zu meiner Frau immer besser wird. Also dass wir noch Themen haben, über die wir reden können, dass wir noch Ziele haben, die wir zusammen verfolgen. Und dass wir vielleicht auch mal zur Ruhe kommen. Wir wollen unsere Ehe pflegen. Wir wollen etwas dafür tun. Und da ist eure Erfindungsreichtum gefragt. Also ich hatte geniale Schwiegereltern, die habe ich bis heute noch, und die haben uns von Anfang an ermöglicht, dass wir einmal im Jahr 3 Tage wegfahren konnten. Und die haben auf unsere Erbschleicher aufgepasst. Das war genial. Gerade in so einer Phase, wenn du gar nicht mehr den Kopf aus der Arbeit rauskriegst und der Bügelberg nicht mehr zu erklimmen ist, dann ist es irgendwie nett, wenn jemand kommt und sagt, du, lass den ganzen Schlamassel hier liegen und ihr fahrt jetzt 3 Tage weg und ich mach das. Genial. Und das waren gute Zeiten. Und wir machen das bis heute. Wenn wir denken, das ist dran, dann springen wir ins Auto, wir fahren 2 Tage an die Ostsee, 2 Stunden an die Ostsee. Das ist ziemlich nah bei uns. Und wenn du im Herbst oder im Winter am Meer langläufst, dann kannst du alles sortieren, was dir durch den Kopf geht. Alles an Gedanken mal aussprechen. Und wenn man so 2, 3 Tage hat, dann ist alles wieder gut. Dann fährst du wieder nach Hause, machst deine Arbeit weiter. Sorgt für besondere Momente in eurer Ehe. Nährt und pflegt eure Ehe. Sie ist wichtig. Letzter Punkt. Ich habe mal eine Matrix aufgestellt zum Thema Disziplin. Und am liebsten, also ich würde euch sowieso die PowerPoint-Präsentation hier lassen. Und man könnte diese Matrix mal nehmen, wenn ihr nochmal einen Männerabend habt, dass man diese einzelnen Punkte einfach mal durchgeht. Man kann sie auch sehr gut als Eheleute mal durchsprechen. Und dann kann man ja an manche Vierecke einen Haken dran machen und an manche muss man vielleicht ein Fragezeichen dran machen. Was ist mit meinem Gebetsleben? Fragezeichen oder Haken? Habe ich Freundschaften, die belastbar sind? Bin ich ein guter Freund? Ich halte Freundschaften übrigens für echt wichtig. Man muss nur wissen, dass man im Leben nie mehr als 3 Freundschaften haben kann. Also wenn ihr eine Freundesliste habt, bei WhatsApp mit 210 Einträgen, die könnt ihr alle löschen. Sinnlos. Eine Beziehung, die das Wort Freundschaft verdient, schaffst du in deinem Leben maximal 3. Also nagelt mich ja nicht fest. Ich denke eigentlich 2, aber von mir aus auch 3. Und das sind dann Beziehungen, die belastbar sind, wo man sich anruft. Ich habe einen guten Freund, der ist Evangelist. Der ist auch, wie ich, oft jedes Wochenende unterwegs. Und jeden Montag früh rufen wir uns an und erzählen uns gegenseitig, was wir erlebt haben. Das ist mir so wertvoll. Der kann mich verstehen und ich kann ihn ein bisschen verstehen. Wir treffen uns zu Silvester als Ehepaare, verbringen die Zeit. Das ist eine echte Freundschaft, von der wir, glaube ich, beide profitieren. Eine richtig gute Freundschaft. Und die Frage ist, bist du für deinen Freund da, wenn er dich braucht? Punkt Freundschaft. Was macht deine Gedankenwelt? Und ich finde es natürlich genial, wenn ihr als Ehepaare den Mut habt, darüber zu reden, was ihr denkt. Was ist mit Freigebigkeit? Seid ihr vom Geiz gezeichnet oder habt ihr offene Hände? Fällt es euch schwer, Zeugnis zu sein, Nachbarn einzuladen, auch ungläubige Nachbarn? Das sind einfach so ein paar Punkte, wo man sich fragt, Mensch, wo habe ich eine Baustelle? Wo bin ich ganz gut dabei? Das haben wir schon oft durchgearbeitet und das haben viele als hilfreich erkannt. Und abschließen möchte ich gerne mit 8 Männern. Adam, wenn man den studieren würde, der hat das Problem der Schuldverdrängung. Gott kommt zu ihm zu Besuch und er fragt ihn, wo er ist und was eigentlich passiert ist mit dem Sündenfall. Und dann hat der Adam schon diese gewisse Frechheit, dass er zu Gott sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir und ich aß. Also Adam sagt, das ist überhaupt nicht mein Problem. Und ich glaube, da sind wir Meister darin. Wir haben 20 Jahre in Leipzig gewohnt und da unter den Sachsen gibt es immer einen Witz, der hieß, man hat neulich auf dem Hauptbahnhof einen erschossen, der hat keine Ausrede gewusst. Und ich glaube, das ist unter uns Christen auch eine beliebte Sportart. Gott stellt uns für irgendetwas zur Rede und dir fällt sofort etwas ein. Da kann ich nichts für. Also zumindest ist erstmal meine Frau schuld. Oder jemand anders ist schuld. In der Gemeinde, die Umstände, der Stress. Aber wir sind nicht schuld. Und das ist ja eines der hervorragenden Merkmale von David. Wenn jemand zu David kam und er hat dann dem David eine Geschichte erzählt und dann hat der Nathan zu David gesagt, du bist der Mann. Dann fing der David nicht an zu diskutieren, sondern er hat gesagt, ja, stimmt, hast recht. Das finde ich als Mann hervorragend. Wenn du in der Lage bist zu sagen, das war mein Fehler. Es tut mir leid. Und vielleicht entdeckst du heute Fehler bei dir in deiner Ehe. Dann würde ich dich bitten, nicht so viel Zeit vergehen zu lassen, sondern zu deiner Frau heute Abend zu sagen, ich habe heute nochmal die letzten 2 Jahre zurückgeleiert. Habe überlegt, was alles so gelaufen ist und ich glaube, ich habe Dinge gesagt und Dinge getan, die haben dich verletzt. Das tut mir leid. Das ist der Himmel, wenn Dinge wieder in Ordnung kommen, wenn man Dinge mal ausspricht und sagt, das war nicht gut, es tut mir leid. Adam war da nicht in der Lage dazu. Manoah, Richter 13, ist der Vater von Simson und Manoah und seine Frau bekommen immer Besuch von Gott und es fällt auf, dass Gott immer zu der Frau geht. Und dann habe ich mich immer gefragt in der Geschichte, Mensch, Manoa, wo warst du denn eigentlich? Ja? Und dann kann man das ja mal übertragen auf unsere Ehen. Stell dir vor, in eurem Haus kommt Gott zu Besuch. Jetzt ist nicht meine Frage, wer ist physisch da, sondern wer ist überhaupt ansprechbar für Gott? Wer betet eigentlich mehr von euch beiden? Und das war das Problem bei Manoa. Dann kommt seine Frau zu ihm und sagt, du Manoa, Gott war bei uns. Och, sagt Manoa, ist aber schön. Und dann betet er, Herr, komm doch nochmal. Und dann kommt Gott nochmal und wem erscheint er zum zweiten Mal? Wieder der Frau. Und ich denke immer, Mensch, der Kerl, der war irgendwie im Keller an der Modelleisenbahnplatte oder er war einfach nicht da. Er war nicht auf Sendung. Hatte seine Bilanzen im Kopf, seine Firma oder das Haus. Musste noch fertig gebaut werden. Kann man sich schon mal abmelden für 3 Jahre. Der Außenputz fehlt noch. Und dann merkt man in Richter 13, wie das immer besser wird mit den beiden. Also eigentlich könnte man auch mal so eine Predigt machen, nur über Richter 13 und gucken, was führt dazu, dass es mit den beiden immer besser wird. Und das Ende von Manoa und seiner Frau ist, dass sie gemeinsam auf die Erde fallen und Gott anbeten. Und da steht nicht mehr, dass das nur seine Frau gemacht hat, sondern da haben das beide gemacht. Und das finde ich sehr schön. Gott liebt es, Beziehungen zu heilen und wieder zu beleben und zusammenzubringen. Der Mann aus 2. Könige 4, das ist der Worst Case, der hat auch eine Frau, die wesentlich geistlicher ist und die sagt ihm dann, du musst anbauen. Das ist natürlich, das klingt in den Ohren jedes Aussiedlers. Also er baut an, da ist er echt fit. Aber als er dann merkt, dass er ein Kind bekommt, dann ist er nicht mehr fit. Und der Junge wird größer und der versucht irgendwo seinen Vater zu erreichen. Der ist auch nicht am Anbau und auch nicht an der Garage. Der ist einfach immer auf Arbeit, also muss er auf die Arbeit gehen, geht er zu den Schnittern. Und dann geht er zu seinem Vater und sagt, Vater, ich habe Kopfschmerzen. Hast du einen Sohn, du? Roter Bart, ja? Sohn heißt wie? 5. Wo arbeitest du, in der Nähe hier? Ja. Wo? Zu Hause. Das ist ein Problem, da bist du immer erreichbar. Also dein Sohn muss noch nicht mal auf Arbeit gehen, der kann dich zu Hause besuchen. Und der Sohn geht jetzt zu seinem Vater und sagt, Papa, ich habe ein Problem, ich habe Kopfschmerzen. Und ich sage dir, jeder Jugendliche zwischen 11 und 16 hat heute Kopfschmerzen, weil der sitzt sonntags hier in der Gemeinde und hier ist alles so brav. Und am Montag ist er auf dem Schulhof. Gut, da ist auch alles brav, weil es eine christliche Bekenntnisschule ist. Schade. Aber gut, irgendwann kommt er mal ins Leben. Und dann merkt er, mich zerreißt das eigentlich. Und jetzt sagt mir bitte, was der Vater zu seinem Sohn sagt, als der ihm sagt, ich habe Kopfschmerzen. Er sagt nichts. Er sagt zu seiner Sekretärin, bring den bitte nach Hause. Und da könnte ich echt weinen. Diese Geschichte geht so unter die Haut. Und ich möchte keinen Vater von euch dabei erwischen, dass wenn irgendwann dein Sohn, wenn er 14 ist und zu dir kommt und zu dir sagt, du, ich möchte echt mal mit dir reden. Ich ziehe mir jetzt seit einem halben Jahr Pornos rein und ich komme nicht weg davon. Und ich wollte dich mal fragen, wie es mit dir eigentlich ist. Hast du da auch ein Problem mit? Dass du da nicht zu deinem Sohn sagst, weißt du was, das passt mir jetzt nicht. Ich habe keine Zeit für dich. Geh bitte. Und dann wird er gehen und weißt du, was mit deinem Sohn passiert? Er wird sterben. Er wird geistlich sterben. Und dann kommt deine Frau irgendwann zu dir und sagt, du, ich brauche mal die Schlüssel vom BMW, ich wollte mal wegfahren. Und dann sagst du zu deiner Frau, wir hatten überhaupt kein Date bei mir im Handy eingetragen. Ist irgendwas? Neumond? Sabbat? Was hätte der Mann denn wenigstens seine Frau fragen können, Heinrich? Ah, gut. Und hast du alle Scheckkarten bei? Er hätte wenigstens fragen können, was macht eigentlich unser Junge? Sind die Kopfschmerzen weg? Der hat nicht realisiert, dass sein Sohn tot war. Verstehst du das? Und da ist dieser Mann ein extrem Negativbeispiel. Und ich weiß nicht, wie viele Familien es gibt, wo die Männer nicht merken, dass ihre Kinder sterben. Und die Frauen kämpfen wie die Löwen um das geistliche Leben ihrer Kinder. Und diese Frau in 2. Könige 4 kämpft wie ein Löwe. Und sie nimmt sich den Esel Und sie reitet zu Elisa und dann kommt dieser Typ von Gehasi dazwischen gesprungen und die sagt aber nur, weg, 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 dich brauche ich nicht. Ich will zu Elisa. Und Elisa ist ein Bild vom Herrn. Und wie viele Frauen beten zu Hause, weinend um ihre Kinder, während die Männer eine Überstunde nach der anderen ableisten. Und da wünsche ich mir, dass ihr als Männer wach werdet und irgendwo merkt, wo euer Arbeitsfeld eigentlich ist und dass ihr wirklich Verantwortung übernehmt. Und dass ihr in die Hände klatscht, wenn endlich euer Sohn auf der Matte steht und mit 14 Jahren dich um ein Gespräch bittet und sagt, du, ich muss mit dir reden, ich habe Kopfschmerzen. Mich zerreißt es. Und dass du dann niemals dich umdrehst und sagst, ich habe keine Zeit.